in ihrer Mitte. Darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Völker geraten in Aufruhr, Königreiche wanken. Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Ja, wenn wir diesen Psalm auf uns wirken lassen, dann sehen wir, dass Gott uns ein paar ganz klare Zusagen macht. Er ist unser Freund in der Not, seine Macht hat keine Grenzen und seine Treue zu uns ist nicht wandelbar. Selbst wenn Dinge, von denen wir glauben, dass sie ewig Bestand haben müssten, ins Wanken kommen, egal was für dramatische Umwälzungen geschehen, Gott ist mit uns. Und das sind all die, die ihre Sicherheit in genau diesem unserem Gott suchen, für die er wie eine Burg ist. Die Frage ist allerdings, was ist unsere tatsächliche Stellung? Wo sind wir eigentlich? Worauf bauen wir, wenn es um unsere Sicherheit geht? Und damit meine ich nicht nur die Gläubigen, auch die Ungläubigen in unserer westlichen Gesellschaft. Das sind vor allem drei Dinge. Wenn man Leute fragt oder wenn man einfach schaut, auf was bauen Menschen heute, dann sind es eigentlich drei Dinge. Und zwar möchte ich die im Folgenden ein bisschen erläutern. Jeder Mensch braucht ja Sicherheit, irgendwie ein Gefühl von, es wird schon irgendwie weitergehen. Ohne diese Basis verfallen wir in Angst und die weitet sich ganz schnell zu einer regelrechten Epidemie aus. Und unser Denken wird durch Angst blockiert, das wissen wir alle. Und im Westen bauen wir unsere Sicherheit auf drei Dinge. Nämlich der Komfort. Wenn wir uns das mal anschauen, wie gut es uns eigentlich geht, was wir hier seit 70 Jahren haben. Ich habe mal eine kleine Statistik damit eingeblendet. Hier sieht man die Entwicklung des Bruttosozialprodukts, inflationsbereinigt natürlich, in den letzten 70 Jahren. Da sieht man, okay, bis zum Zweiten Weltkrieg ging es relativ wenig steil voran. Dann gab es da einen kleinen Einbruch. Das war natürlich schon erheblich. Aber seitdem geht es eigentlich immer nur bergauf bei uns. Wer von uns hat schon mal eine Hungersnot erlebt? Ich glaube, da ist niemand unter uns. Wer musste in einen Krieg ziehen? Haben wir jemanden da? Wer von uns muss sich erst Wasser warm machen, wenn er es braucht? Ich meine damit jetzt, wenn ich warm duschen möchte, nicht, dass ich mir da was auf dem Herd mache oder so. Ein Knopfdruck und wir haben Licht und Wärme. Welche Hausfrau muss bei uns noch die Wäsche mit der Hand waschen? Wahrscheinlich auch niemand. Wir haben einen Komfort, den früher, ja, zu Zeiten Jesu zum Beispiel, selbst ein Kaiser nicht gehabt hätte. Und wir denken, wir haben einen natürlichen Anspruch darauf. Ebenso verhält es sich mit der Freiheit. Wir dürfen und können verreisen. Du darfst dir deinen Beruf, deine Ehefrau, deine Politiker frei wählen. Verreisen, wohin du willst, sagen, was du willst und so weiter und so weiter. Dann glauben wir auch, dass wir durch Technik und Wissenschaft und gute Planung alles unter Kontrolle haben. Wir planen unsere Ausbildung, unsere Familie, unsere Karriere und gegen vieles haben wir uns versichert. Wir machen uns unsere Sicherheit, unseren Zufluchtsort und unsere Burg oft selber. Für uns Gläubige ist eigentlich klar, das kann nicht funktionieren. Aber es ist nicht sogar so, dass selbst Ungläubige hin und wieder in der Not auf den Gedanken kommen, bei Gott anzufragen? Noch viel weiter als das, was wir in Psalm 46 gelesen haben, sind die Zusagen, die wir im Psalm 91 finden. Den wollen wir uns mal anschauen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Frevlern vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Ja, das sind eigentlich, also ich denke, das sind eine der schönsten Psalmen in der ganzen Bibel. Und das sind wunderbare Zusagen Gottes in diesem Psalm. Aber wenn wir ihn richtig verstehen wollen, dann dürfen wir nicht vergessen und nicht übersehen, dass der Psalm mit einem Wer beginnt. Alles das, was im Folgenden beschrieben steht, gilt dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Und der zu dem Herrn spricht, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Gemeint sind Menschen, die sich dauerhaft in der Gegenwart, in der unmittelbaren Nähe Gottes aufhalten. Sind wir selbst auch solche, die bei Regen und Gewitter unter Gottes Schirm kommen und bei Sonnenwetter wieder frei herumlaufen? Oder sind wir solche, die sich hinsetzen und bleiben? Wir haben die Wahl, an diesen Ort der Sicherheit zu gehen. Wo sind wir in unserem Alltag? Diese Frage müssen wir uns ernstlich stellen. Und ich glaube, dass man sich da sehr täuschen kann. Es gibt auch ein schönes Beispiel dafür in der Bibel, wo man denkt, ja, okay, ich bin unter dem Schutz Gottes, aber sich doch nicht in seiner Nähe befindet. Und zwar lesen wir das, können wir gern Beams auch noch an, aufschlagen, in Jeremia 7, Vers 10, 4 bis 10. Ja. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir, dass die Leute damals gesagt haben, ja, hier ist der Tempel, hier ist der Tempel. Man war sich sicher, dass Gott mit ihnen ist, weil sie eben den Tempel dort stehen hatten, weil die Gottesdienste stattfanden, weil alles in seiner gewohnten Ordnung ablief. Aber, ich lese es doch mal vor, verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen und gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen keine Gewalt übt und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden. Sie will euch immer und ewiglich wohnen lassen an diesem Ort, in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht: Wir sind geborgen. Und tut weiter solche Gräuel. Man erweckte also äußerlich den Eindruck, in der Nähe Gottes zu sein, und machte das am Tempel und seinen schönen Gottesdiensten fest und betrieb doch längst Götzendienst und missachtete das Wort Gottes. Es gibt aber noch eine weitere Sache, die wir beachten sollten im Zusammenhang mit dem Psalm 91. Wenn wir lesen, was Gott uns dazu sagt: Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Kein Übel wird dir begegnen, keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Bedeutet das jetzt, dass wahren Christen nichts mehr zustoßen kann? Keine Krankheit, kein Unfall, keine Leiden? Sterben wahre Christen bei Terroranschlägen, Naturkatastrophen oder Epidemien, vielleicht auch Corona, nicht? Muss ein hingegebener Christ sich nicht vor Gefahren schützen, da sie ihn sowieso nicht treffen können? Wie muss man diese Sätze im Kontext der ganzen Bibel verstehen? Würde Gott uns solche Sicherheit zusagen, um sie dann wieder einzukassieren? Wie war das mit den Jüngern Jesu? Wurden sie nicht verfolgt, gepeinigt oder sogar getötet bis heute? Wir wollen dazu einmal Hebräer lesen, und zwar von Kapitel 11. Ich lese nur einen kurzen Ausschnitt über die Glaubenshelden ab Vers 32. Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Klüften der Erde. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Ja, wenn wir diese Stelle lesen, dann sehen wir, dass wir hier eigentlich zwei Gruppen von Gläubigen vor uns haben. Und die einen sind nicht weniger gläubig als die anderen. Die erste Gruppe liegt uns vielleicht am nächsten, weil wir hier vielleicht die Herrlichkeit und Macht Gottes in unmittelbarer Weise sehen können. Aber der Weg Gottes mit Menschen kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt auch Gläubige, die krank und elend sind, aber ihre Hoffnung auf die Auferstehung setzen. Aber im Alten Testament haben sie das Verheißene nicht erlangt. Sie kamen natürlich in den Himmel, aber haben daraufhin gelebt, dass der Messias Jesus kommen würde. Obwohl sie diese Verheißung nicht selbst gesehen haben, haben sie doch am Glauben festgehalten. Aber wir wissen von Jesus und von der Auferstehung. Um wie viel mehr sollten wir Hoffnung haben? Unsere Hoffnung als Christ sollte auf die Auferstehung und nicht auf irdische Hoffnung gerichtet sein. Deshalb gibt es diese zweite Gruppe von Gläubigen. Jeder, der lebt und an mich glaubt, sagt Jesus, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? In diesem Zusammenhang fand ich es ganz interessant. Ich habe mich ein bisschen dann auch informiert über den Psalm 91, dass auf einer jüdischen Beerdigung, wenn man den Toten zum Grab bringt, Psalm 91 rezitiert wird. Und zwar auswendig. Das heißt, es wird nicht vorgelesen, sondern die Juden kennen diesen Psalm so gut, dass man den auswendig rezitieren kann. Und auf den ersten Blick erscheint das vielleicht seltsam, weil doch ein geliebter Mensch gegangen ist. Aber im Psalm 91 lesen wir: Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Was die Juden nur erahnen können, das haben wir in Jesus Christus ganz klar vor uns. Der Tod, der letzte Feind, mit dem wir es im Leben zu tun haben, ist durch Jesus Christus überwunden. Wir haben ewiges Leben. Es gibt natürlich aber auch einen Widersacher. Und von dem schreibt der Psalm auch: Der Jäger, der uns Angst machen und in Angst halten will. Ja, aber Gottes Wort ist für uns, um es mal mit dem Bild der Waffenrüstung in Epheser 6 zu beschreiben, Schild, Helm und Schwert. Wir müssen nicht erschrecken, auch wenn uns der Wind einmal ins Gesicht bläst, wenn die Dinge anders kommen, als wir sie uns vorgestellt haben. Wir vergessen oft, was in Epheser 6, Vers 12 steht. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Oder in Lukas 10, Vers 19 finden wir: Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Im Psalm 91 steht: Über Löwen und Ottern wirst du gehen. Und junge Löwen und Drachen niedertreten. Löwen und Ottern bedeutet, dass wir den stärksten und listigsten Feinde, dass wir die stärksten und listigsten Feinde überwinden können. Wir dürfen aber auch nie vergessen, dass nicht alles, was auf dieser Welt geschieht, nach Gottes Willen ist. Sonst würden wir ja im Vaterunser nicht beten: Dein Wille geschehe, sondern dein Wille geschieht. Wenn wir unter dem Schirm des Höchsten bleiben, dann kann Gott uns gebrauchen, seine Pläne umzusetzen. Man geht davon aus, dass der Psalm 91 von Mose geschrieben wurde. Und Mose hat die Bewahrung und die Wundertaten Gottes am eigenen Leib erlebt beim Auszug aus Ägypten. Gott stellt sich auf die Seite der Gläubigen, aber wir müssen ihm überlassen, wann, wie und wo er das tut. Wir haben leider nicht immer das Verständnis für Gottes Wege und Ziele. Eine Geschichte vielleicht als Beispiel, ich weiß nicht, wer ihn kennt, Geschichte von Jim Elliot, der im Alter von 29 Jahren versuchte, unter den Auka-Indianern zu missionieren. Und ja, das Ganze nahm ein auf den ersten Blick trauriges Ende, denn schon bei einem der ersten Missionsversuche wurden er und 4 weitere Missionare von den Auka-Indianern getötet. Zum Glück sind seine Tagebücher uns erhalten geblieben, aus denen ersichtlich wurde, dass er Gott sein Leben vollständig übergeben hat. Ich möchte nur mal eine kleine Stelle vorlesen daraus, damit wir sehen, was dieser Mann gedacht hat. Der schrieb schon 1948, also in den 50ern ist es passiert mit diesen Indianern, als er auf dem Missionsfeld war, aber 1948 hat er in sein Tagebuch geschrieben: Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Gott, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Ja, Gott hat sein Gebet erhört. Und das Interessante ist, nach seinem Tod sind sehr viele dieser Indianer zum Glauben gekommen. Das ist ganz interessant, das mal zu lesen. Eine sehr schöne Geschichte. Seine Frau hat seinen Missionsdienst weitergeführt und ganz, ganz viele sind da zum Glauben gekommen. An einer anderen Stelle wird dieser Psalm 91 ebenfalls erwähnt, nämlich bei der Versuchung Jesu in der Wüste. Schauen wir uns das mal an in Lukas Kapitel 4. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier herunter. Denn es steht geschrieben, das ist im Psalm 91, Vers 11 bis 12, er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie sich bewahren. Sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ja, und was sagt Jesus auf dieses Angebot des Teufels? Er sollte sich einfach da herunterstürzen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, nämlich in 5. Mose 6, Vers 16, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Gott verspricht uns nur dann Schutz, wenn es notwendig ist und wenn er seinen Willen in und durch uns ausführen will. Wir können Gott nicht mutwillig zum Handeln zwingen. Ich habe selber noch die Zeit erlebt, als man im Auto noch ohne Sicherheitsgurt fuhr. Ich weiß nicht, die Älteren vielleicht unter uns kennen das auch noch. Da hat man sich da einfach keine Gedanken gemacht. Man ist ins Auto eingestiegen und losgebraust. Und ich denke, wenn ich mich so zurückentsinne, ich war ja auch noch nicht so alt, man hat sich da keine großartigen Gedanken drüber gemacht. Aber man hat mir berichtet, als das dann eingeführt wurde, und das gibt es sogar noch heute, Christen, die sagen, ich lege doch nicht den Sicherheitsgurt an, schließlich möchte ich gläubig sein und nicht ungläubig. Ob das wirklich die Glaubensprüfung ist, die Gott ihnen auferlegt hat? Auf jeden Fall sollen wir auch der Obrigkeit untertan sein, was nicht bedeutet, dass man sich gegen geltende Gesetze, die in guter Absicht zum Schutz des Menschen gemacht sind, auflehnt. Wir sehen also, dass Gott eindeutige Zusagen zu unserem Schutz gegeben hat, diese aber auch an Bedingungen knüpft. Der Schutz Gottes ist nicht dazu gedacht, uns ein bequemes Leben zu ermöglichen, in dem alle Probleme von uns ferngehalten werden, sondern Gott sucht nach Menschen, denen Gottes Sache mehr wert ist als sogar ihr eigenes Leben. Ganz sicher möchte Gott Christen auch in der Corona-Epidemie bewahren. Aber wenn man liest, was Christen in früheren Zeiten getan haben, um Kranken zu helfen, die in einer Pandemie zum Opfer gefallen sind, sollte uns das schon zu denken geben. Ich habe da eine schöne Stelle gefunden. Und zwar wurden im Jahr 165 und 251 nach Christus das Römische Reich von zwei großen Pestwellen getroffen. Und in der Antike war es so, dass man Barmherzigkeit als Charakterfehler gesehen hat und Mitleid als kranke Emotion. Und als diese Pestwellen kamen, vor allen Dingen auch im Jahr 251, da verließen alle die Götzendiener ihre Tempel, gingen nach Hause, die Ärzte flohen auf ihre Landgüter, das ist alles berichtet, und ein erheblicher Teil der Bevölkerung verstarb. Und wer Symptome zeigte, der wurde einfach aus dem Haus geworfen. Das war Social Distancing im wahrsten Sinne des Wortes. Ich flog da also aus dem Haus raus und hat sich niemand mehr um mich gekümmert. Man war eigentlich völlig hilflos. Aber die Christen hatten eine Antwort. Das kann man nachlesen beim Bischof Dionysius von Alexandria. Der schrieb einen Brief an die Mitglieder seiner Gemeinde und lobt sie dort. Ich lese jetzt mal vor, das ist nur ein ganz kurzes Stück. Da die meisten unserer Brüder in übermäßiger Liebe und Freundlichkeit sich selbst nicht schonten und aneinander hingen, furchtlos sich der Kranken annahmen, sie sorgfältig pflegten und ihnen in Christus dienten, starben sie gleich diesen freudigst dahin. Ich lese nochmal vor, starben sie gleich diesen freudigst dahin. Angesteckt vom Leide anderer, die Krankheit der Mitmenschen sich zuziehend, freiwillig ihre Schmerzen übernehmend. Das waren Christen im Jahr 251 in einer Pestpandemie. Diese Christen hatten sich für ihre Mitbrüder eingesetzt und damit ein Zeichen gesetzt. Die Ungläubigen hatten Freunde und Angehörige verlassen und hatten am Ende, und das ist das Interessante, deutlich mehr Tote zu beklagen als die Christen. Und da die Christen sich auch für die Armen und für die Bedürftigen in der Gesellschaft einsetzten, wurde der Unterschied zwischen Heidentum und Christentum in der folgenden Zeit bald für jedermann sichtbar. Leid blieb den Christen nicht erspart. Aber das Evangelium breitete sich immer weiter in der römischen Welt aus. Natürlich gibt es auch genau die Bewahrung, von der Psalm 91 spricht. Wir sind eben nicht einem blinden Zufall ausgeliefert, sondern wir haben einen liebenden Gott. Und Gott handelt auch heute noch genauso, wie er es im Psalm 91 verspricht. Wir leben hier im Westen in scheinbar großer Sicherheit. Ein Kollege von mir hatte die Möglichkeit, mit Christen in Pakistan, also Christen in Pakistan zu besuchen. Das war gar nicht so einfach, weil da überhaupt ein Visum zu kriegen war schwierig. Und er hat es aber geschafft, dahin zu kommen. Und dann hatte er ein intensiveres Gespräch mit den Christen dort, die ihn dann fragten, ob er denn ununterbrochen mit Gott in Verbindung sei. Er hat ihnen dann gesagt, dass er des Öfteren mit Gott in Verbindung stehe, aber ununterbrochen könnte er nicht sagen. Die Christen, mit denen er sprach, fanden das sehr gefährlich und beschlossen, intensiv für ihn zu beten. Das hat ihn sehr betroffen gemacht, wie er uns eines Morgens in der Lehrerandacht mit Tränen in den Augen mitteilte. Wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Wenn du Zeugnisse aus neuerer Zeit hören willst, gibt es zum Beispiel auch Zeugnisse von verfolgten Christen aus aller Welt. Ich habe hier mal... mal die Karte von Open Doors mitgebracht. Da kann man ins Internet gehen und kann hier die verschiedenen Länder anklicken. Und überall gibt es Zeugnisse von Christen, die berichten, wie sie in größter Not Gottes Bewahrung erlebt haben. Das ist nicht aus vergangener Zeit, sondern das sind Christen, die heute und in unserer Zeit Gottes Hilfe, die Wahrheit vom Psalm 91 erlebt haben. Ja, ich möchte noch ein Beispiel bringen, was wir von einem Bruder, den wir selber persönlich kennengelernt haben, jedenfalls Johanna noch. Das war ein Bruder Krüger. Er steht hier ganz links. Was hat es mit diesem Bruder auf sich? Der war in der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Er war in der Abwehr gewesen und hatte den Auftrag, für praktisch den Geheimdienst zu arbeiten, wenn man so will. Aber das Gute war, in dieser Position hatte er auch viele Freiheiten gehabt. Und er war ein Christ und hat diese Freiheiten genutzt. Er arbeitete während des Krieges in Kiew, in der Hauptstadt der Ukraine. Und das Gute war, er konnte fließend Russisch und Polnisch. Und er hat sich mit anderen Christen, auch die in der Wehrmacht auch waren, die sind nicht immer so aufgefallen, hat er sich zusammengetan. Und was haben diese Herrschaften gemacht? Er ist hingegangen in seiner freien Zeit, hat sogar in russischen christlichen Gemeinden gepredigt und hat Kinder in einem Kinderheim versorgt. Das waren unter anderem 47 jüdische Kinder und einige, ganz viele sogar slawische Kinder, hat die mit Brot versorgt. Und vor allen Dingen hat er sie auch gewarnt, wenn wieder mal eine Razzia anstand. Hat ganz, ganz vielen dort das Leben gerettet. Und natürlich fiel das auf in seiner Einheit, dass er Christ war. Er hat nämlich immer in der Bibel gelesen. Und man hat ziemlich über ihn gespottet und man hat sich lustig gemacht. Und ja, gegen Ende des Krieges, da gewann dann irgendwann die Rote Armee die Überhand. Und ja, dann wurde es ein bisschen ernst, um es mal bescheiden zu sagen. Und eines Tages gab es einen schweren Granatenbeschuss und er saß in seinem Loch und plötzlich springt sein Vorgesetzter zu ihm in den Graben und hält sich so mit seinen Armen an seinen Beinen fest und hat gesagt, Krüger, ich weiß genau, du kommst hier lebend raus. Wie kommt er bloß dazu? Er war kein Christ, aber er wusste genau, dass Gott sich um seine Leute kümmert und wollte davon profitieren. Es war zumindest mal Glaube im Ansatz und tatsächlich ist es so gekommen. Er hat diesen Anschlag überlebt. Nicht nur der Bruder Krüger, sondern auch dieser Vorgesetzte. Ob er das dann den Krieg überlebt hat, weiß ich nicht. Aber ein Beispiel aus neuerer Zeit. Dieser Bruder hat dann in der Nachkriegszeit viele Gemeinden gegründet und ganz viele Menschen sind durch sein Zeugnis auch zum Glauben gekommen. Ja, nochmal zurück zu unserer Burg. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Unser Gott ist tatsächlich wie eine feste Burg und ist mit uns in allen Lebenslagen. Wir müssen aber lernen, ihm bedingungslos zu vertrauen und vor allen Dingen auch die Dinge aus der Sicht der Ewigkeit zu sehen. Paulus sagt, die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht, gemessen an der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wir müssen akzeptieren, dass Gott sowohl durch Bewahrung als auch durch Leiden verherrlicht werden kann. Wir müssen uns in der unmittelbaren Nähe Gottes aufhalten. Das können wir nur, wenn wir sein Wort beständig in unserem Alltagsleben beachten. Gott ist in seinem Handeln völlig souverän und seine Wege sind höher als unsere Wege. Wir dürfen nicht auf seine Hilfe hoffen, wenn wir unsere eigenen egoistischen Pläne umsetzen wollen. Oder Gott zwingen wollen, sich in einer Weise zu offenbaren, die er nicht möchte. Der Widersacher möchte Zweifel an Gottes Bewahrung und Schutz sehen. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen, sagt Jesus Christus. Darauf können wir bauen. Und gerade die Krise, die wir jetzt ja vielleicht schon ein gutes Stück hinter uns gebracht zu haben, meinen Glauben, vielleicht haben wir sie auch hinter uns schon weitgehend, ist eine wunderbare Gelegenheit, unsere Prioritäten zu überdenken und uns neu auf Gott auszurichten. Vielleicht steht uns die nächste Krise schon bevor und wir brauchen dann Gottes Hilfe nötiger als je zuvor. Gott verfolgt seinen Plan in der Weltgeschichte und zum Ende werden die Krisen nicht besser, sondern schlimmer und die Herausforderungen für Christen größer. Auf welche Sicherheiten verlassen wir uns? Sind wir unter dem Schirm des Höchsten, unter dem Schatten des Allmächtigen? Jetzt ist noch Zeit, Korrekturen vorzunehmen. Eines Tages ist es dafür zu spät. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, Herr, dass du uns diesen wunderbaren Psalm geschenkt hast, Herr. Ja, wir finden diese Zusagen an vielen verschiedenen Stellen in deinem Wort, Herr, und wir dürfen darauf bauen, Herr, wir dürfen wirklich unser Leben auf diesen Felsen bauen, Herr. Und der bist du, Herr Jesus, Herr. Du hast alles für uns getan, was nötig ist, Herr. Aber wir wollen auch lernen, nahe bei dir zu sein, Herr. Wir wollen lernen, unter dem Schatten deiner Flügel zu sein, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr Jesus, dass du uns hilfst. Ja, auch gerade dann, wenn Krisen kommen, Herr, und es war sicher nicht die letzte, Herr, dass wir dann auch lernen, unsere Prioritäten richtig zu setzen, Herr. Es geht nicht um uns, Herr, sondern es geht um dein Reich, Herr, und es geht darum, Herr, dass du deine Ziele wirklich durchsetzen kannst. Und dazu möchtest du uns gebrauchen. Wir wollen dich loben und preisen und dir danken, Herr, für deine Gnade. Amen. Thank you.